Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Lysa Loring alias Wednesday Addams ist gestorben. Sie hatte die Figur aus der Gruselfamilie in den 1960er Jahren gespielt. Und sie war es, die mit einer Tanzszene berühmt wurde.
And if you learn how to dance well, she'll think you're boss.
Boss?
Neat. Groovy. Come on, try it. Loosen up a little. Let yourself go.
Also, Lysa Loring als Sechsjährige zeigt dem Butler Lurch, wie man neuerdings tanzt. Die Neuauflage dieser legendären Szene in der aktuellen Serie Wednesday hat Loring noch erleben können. Jetzt ist sie gestorben. Mehr dazu gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Teenager und Horror, das kommt an im Moment. Die Serie Wednesday mit Jenna Ortega ist erst im Dezember zur erfolgreichsten neuen Netflix-Serie des Jahres aufgestiegen. Jetzt am Samstag ist die Schauspielerin verstorben, die die Figur Wednesday vor fast 60 Jahren bekannt gemacht hatte. Lysa Loring spielte die Rolle als Sechsjährige in The Addams Family, noch in Schwarz-Weiß damals. 64 Folgen waren das, ab 1964, also wirklich einem breiten Publikum bekannt geworden. Unser Filmkritiker Stefan Van Mesch ist Fan von Horror und Coming of Age. Hallo.
Hallo.
Ja, Stefan, wie hat denn Lysa Loring diese Figur damals geprägt?
Ich glaube, wer heute in einer Sitcom ein exzentrisches Mädchen sieht, das einfach ihr Ding durchzieht, ein Mädchen, das sie selber ist, der sieht eine Erbin von Lysa Loring. Also die Addams Family, die gibt schon seit 1938. Das waren Bildwitze, Cartoons in diesem schnöseligen Magazin The New Yorker. Also wir kennen solche Cartoons ja bis heute. Das ist immer so eine skurrile Situation und drunter steht dann immer noch ein Dialog oder ein Satz, der alles noch skurriler macht. Mhm. Und der Zeichner Charles Addams, der hat auch viele rassistische Karikaturen zum Beispiel geliefert. Also es ist eigentlich gar nicht gut gealtert, aber beliebt an ihm und stilprägend ist das Skurrile, das Morbide, und das ist bis heute ja fast überall, also so in Halloween-Dekorationen oder in Filmen von Tim Burton, dem Regisseur. Also die Idee an Wednesday Addams ist, ein Mädchen wächst in Verhältnissen auf, die auf den ersten Blick ganz ungesund wirken. Also sind die Eltern Vampire oder beten die Satan an, aber das ist egal, die lieben ihre Tochter. Und dieses Kind, das darf sie selbst sein. Und das reicht. Und darum war Wednesday in dieser alten Serie ein sehr fröhliches Kind. Fröhlich und morbide, das war der Witz.
Also Wednesday ist ja auch eine Ikone der schwarzen Szene, also gewissermaßen ja eine Grufti, hätte man früher gesagt, oder eine Gothic-Figur. Oder?
Genau, und das liegt aber an diesem 90er-Jahre-Film, The Addams Family. Da wurde Wednesday von Christina Ricci gespielt und die Figur ist da eher 10 oder 12 als 6 und ganz nihilistisch. Passt aber auch super so zum Grunge der 90er. Aber ich finde, jede Wednesday wirkt immer auch lebensbejahend oder sogar philosophisch, weil die Mutter, Morticia, die hat mal gesagt, normal ist eine Illusion. Was normal ist für die Spinne, ist nämlich Chaos für die Fliege. Und damit spielen diese Figuren immer. Also Lebensfreude inmitten von Morbidem. Sobald du über junge Mädchen sagst, du bist unser kleiner Sonnenschein, ist ja super wichtig und subversiv, wenn mal jemand antwortet, nee, du, ich bin eure Regenwolke. Und Wednesday, die ist oft beides. Also für sie ist Regen das schönste Wetter und sie hat zum Beispiel eine Puppe ohne Kopf und die heißt Marie Antoinette.
Das ist ein guter Name für eine Puppe ohne Kopf. Wie ging es denn dann mit Lysa Loring weiter?
Na, ihre Mutter war alleinerziehend und ist gestorben und da war Loring erst 14. Und mit 15 hat sie dann geheiratet, ein Kind gekriegt, aber sie hat noch bis in die 80er eine Teenager gespielt, 3 Jahre, in der einzigen US-Seifenoper, die mich jahrelang begeistert hat, As the World Turns. Also Lysa Loring, die hat 2 Töchter, die war 4-mal verheiratet. Ein Mann in den 80ern war Pornodarsteller und hat dann versprochen aufzuhören und der hat dann aber immer weitergemacht. Dann wurde sie heroinsüchtig und sie ist jetzt nach einem Schlaganfall mit 64 gestorben. Aber sie hatte immer wieder kleine Filmprojekte und es gibt ja zum Beispiel Horror-Podcasts, es gibt Conventions, also wo solche Stars dann Interviews und Autogramme geben. Das war, glaube ich, gar kein trauriges Leben. Du hast ja voll und chaotisch manchmal. Und ich finde, Horrorfans sind oft sehr loyal. Also ich sehe das gerade bei der tollen neuen Serie Chucky, die Mörderpuppe. Das war so ein kleiner Kultfilm aus den 80ern. Aber wer da damals einen Auftritt gehabt hat, der wird jetzt in dieser neuen, richtig guten Chucky-Serie nochmal richtig gewürdigt und gefeiert. Und so hat auch Lisa Loring immer wieder Anerkennung gefunden.
Ja, sie hat auf jeden Fall Fußstapfen hinterlassen. Jetzt ja auch dieser enorme Erfolg der Netflix-Serie Wednesday.
Ne? Genau, und da ist es nämlich auch so, dass Christina Ricci, die Wednesday der 90er, da eine respektvolle Rolle gekriegt hat. Ich selber habe jetzt nur die erste Folge geguckt von Wednesday und das Finale. Ich verstehe komplett, warum es ein Hit ist. Also gefällige Bilder, Highschool-Drama, aber halt wirklich auch die 100. Harry Potter Vampire Academy Riverdale Internatsserie auf Netflix. Also wir hatten da jetzt wirklich gerade erst so eine ach so düstere Version von Sabrina. Sabrina ist die fröhliche Hexe aus den Archie-Comics. Und Netflix wird, glaube ich, einfach jede Mädchenfigur deiner Kindheit, die irgendwas Starkes hat, nochmal als frechen Teenie-Thriller verwursten mit einer Frau, die aussieht wie ein 22 Jahre altes Supermodel. Also Tim Burton hat bei 4 Folgen Wednesday Regie geführt. Ich habe das Gefühl, das habe ich alles schon 10-mal gesehen. Aber ich möchte heute noch einen langen Text empfehlen von Anna Fitzpatrick. Der heißt The Monsters Next Door und ist aus einer kanadischen Zeitschrift Hazlitt. Und da geht es um die Addams Family und um die Munsters. Das ist diese andere Horrorfamilie, mit der man sie oft verwechselt. Und da wird klar, die Munsters, die waren wichtig für zum Beispiel queere Leute, weil da hat die Familie gesagt, du, aber wir sind doch eigentlich wie ihr, wir wollen einfach akzeptiert werden. Das war eine Metapher für Leute, die neu in die USA eingewandert sind und die immer Angst haben, du, sind wir eigentlich amerikanisch genug? Der schwule Regisseur Brian Fuller, der hat ja zum Beispiel auch das makabre Hannibal gemacht und der will da immer mal wieder ein Remake von machen, von die Munsters. Und die Addams Family aber, die waren eine andere soziale Schicht. Die haben Geld und darum müssen die nicht dazugehören. Und das ist nochmal eine ganz andere Provokation für bürgerliche Werte. Und darum wird es immer, glaube ich, Wednesday Addams geben und diese ganzen Erbinnen, zum Beispiel Emily the Strange, diese ganzen Goth-Comic-Figuren. Mhm. Also das adrette Mädchen, das ganz scharf beobachtet und das aber sagt, nee, ich will nicht dazugehören, ich muss nicht dazugehören. Das hat was super Feministisches.
Wieder enorm viel gelernt und auch noch eine Lektüre-Empfehlung. Also wer da noch tiefer einsteigen möchte, der möge sich diesen Text runterladen oder durchlesen.
The Monsters Next Door von Anna Fitzpatrick.
Genau, wir mal schauen, dass wir das auch online irgendwie noch zugänglich machen, diese Informationen. Die Schauspielerin Lisa bzw. Lisa Loring ist gestorben. Wir haben uns ihre Figur Wednesday und ihr Leben nochmal angeschaut. Mit Filmkritiker und Horrorfan Stefan Mesch. Vielen Dank.
Gerne.
True-Crime-Formate sind seit ein paar Jahren der Knaller im Podcast, aber auch im Fernsehen. Man hat manchmal das Gefühl, diese Art des Erzählens mit Krimi-Elementen hat das rein Dokumentarische fast völlig verdrängt. Die ARD hat sich jetzt in True-Crime-Manier an eine Nazi-Jäger-Geschichte herangewagt. Die dreiteilige Doku-Serie Schlomo, der Goldschmied und der Nazi erzählt die wahre Geschichte eines Holocaust-Überlebenden, der in Brasilien auf einen berüchtigten Massenmörder trifft.
Es gibt da dieses Wiedersehen zweier Männer. Die Bilder von diesem Treffen habe ich mir unzählige Male angesehen. Ich bin Antonius Kempmann. Die Geschichte dieser beiden Männer treibt mich seit Jahren um. Der eine, Nazi. Gustav Wagner, genannt der Henker von Sobibor. Und der andere, Jude. Stanislav Schmeissner, genannt Schlomo.
So beginnt die Serie Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, über die ich jetzt mit Kulturwissenschaftler Jan Harms sprechen möchte. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Format True Crime. Hallo und willkommen.
Hallo.
Jan Harms, schon ganz am Anfang wird ja hier klar, der Autor Antonius Kempmann spielt eine wichtige Rolle, seine Faszination für die Geschichte. Ist das eigentlich schon der erste Hinweis darauf, dass hier ja anders erzählt wird als in herkömmlichen Dokumentationen?
Ja, das könnte man auf jeden Fall so sehen, denn auch wenn diese Doku ja jetzt nicht offensiv als True Crime beworben wird, gibt es da auf jeden Fall Anleihen und genau wie Sie gesagt haben, also dieses Moment, wir verfolgen einen Journalisten bei der Recherche, bei der Spurensuche könnte man auch sagen, bei der Suche nach Zeuginnen. Das ist auf jeden Fall eins der Mittel, das sich in den letzten Jahren so als eine der Tropen von True Crime herauskristallisiert hat, also die Begleitung bei der Investigation.
Im Zentrum steht ja hier die Frage, ob sich der SS-Verbrecher Gustav Wagner 1980 in Brasilien selbst das Leben genommen hat oder ermordet würde. Und hier wird eine These von einem Zeitzeugen aufgestellt.
Shlomo wusste, wie man ihn findet. Ich habe mich gefragt, würde er diese Gelegenheit nutzen? Und meine Antwort, ja, das würde er.
Ja, war es nun Mord oder nicht, das will ich hier natürlich nicht verraten und Sie hoffentlich auch nicht, Herr Harms. Aber eigentlich ist ja diese Grundfrage schon eine künstliche, oder? Sie müsste ja gar nicht unbedingt gestellt werden.
Genau, also gerahmt wird dieses ganze Narrativ ja als ein Rätsel. Der Protagonist Shlomo Schmeissner wird auch immer wieder als Enigma beschrieben. Also das Mysteriöse wird hier ganz klar in den Vordergrund gestellt. Und Sie sagen natürlich, bei einer Geschichtsdokumentation wäre das erstmal nicht nötig. Das heißt, wir haben es offensichtlich mit einer Faszination am Rätselhaften, am potenziellen Mordfall zu tun und eben auch in der Rekonstruktion dessen. Ne? Man sieht das in der Serie. Es gibt so eine Faszination für Beweismittel. Immer wieder werden Fotos vom Tatort gezeigt, verschiedene Filmaufnahmen werden gesichtet. Und so gibt es auf jeden Fall diesen Impuls, dieses Verbrechen oder mögliche Verbrechen ins Zentrum zu stellen.
Hm. Sind das alles eben klassische True Crime Mittel oder fehlt hier eben doch noch was, damit man das wirklich als genuinen True Crime bezeichnen könnte?
Naja, also man trifft schon ein bisschen auf ein Problem, weil es natürlich das Genuine und das reine True Crime so gar nicht gibt. Das ist natürlich einfach ein Label, was wir zurzeit für alle möglichen Kontexte verwendet finden. Und vielleicht könnte man so sagen, also was wir sehen an der Serie ist, dass dieser Modus True Crime offensichtlich es erlaubt, über ganz unterschiedliche Dinge zu erzählen. Also als True Crime fungiert hier sozusagen als ein Vehikel für einen historischen Stoff, den man natürlich auch ganz anders hätte erzählen können.
Mhm. Ja, und daran schließe ich auch gleich meine Frage an. Also taugt hier True Crime für diese Geschichte? Denn es geht ja eben nicht nur um den Mord oder Suizid eines Nazi-Verbrechers. Es wird ja eben auch die Geschichte des Holocaust und die Zeit danach in Teilen miterzählt.
Mhm. Ja, genau. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da bei aller Kritik, die es in den letzten Jahren auch deutlich zu Recht an vielen True-Crime-Formaten gibt, man es hier durchaus mit einem Potenzial zumindest zu tun hat, eben auch Fragen zu adressieren, die über den konkreten Kriminalfall hinausgehen. Und das reißt die Serie ja durchaus an. Also es geht zum Beispiel um den Gefangenenaufstand in Sobibor, der ja mindestens eine bislang weniger erzählte Facette der Shoah darstellt. Gleichzeitig werden auch Fragen aufgeworfen nach dem Umgang mit NS-Tätern in der Nachkriegszeit. Also wie konnte es diesem NS-Verbrecher Wagner überhaupt gelingen, nach Südamerika zu kommen? Ich finde, ein bisschen verschenkt die Serie dort aber ihre Potenziale, da diese Fragen eher kurz angerissen werden. Mhm. Und die individuelle Geschichte Shlomos im Zentrum steht, die es meiner Meinung nach aber auch absolut wert ist, erzählt zu werden.
Ja, also da wurde ja erheblicher Aufwand getrieben. Ne? 5 Jahre hat die Recherche gedauert, hat einer der Autoren erzählt, auch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Fazit am Donnerstag. Also dieser Aufwand, der hat sich dann wenn ich es jetzt richtig verstehe, in der Hinsicht nicht gelohnt. Also man hätte im Grunde genommen viel mehr erzählen können.
Es ist ein bisschen eine Frage der Schwerpunktsetzung. Also wie gesagt, ich finde dieses Porträt des Shoah-Überlebenden Shlomo Schmeissner durchaus absolut gelungen. Ich frage mich, ob nicht die sozialen, kulturellen und auch politischen Kontexte nicht vielleicht noch etwas mehr hätten im Vordergrund stehen können.
Mhm. Aber das würde ja bedeuten, dass man sich eben dann von dem True-Crime-Format da dann eher abwendet, ne? Also dann mehr wieder ins klassisch-dokumentarische reingeht.
Ja, wobei ich das gar nicht unbedingt sagen würde. Also es gibt durchaus auch Formate, die sich selbst dezidiert als True Crime bezeichnen, gleichzeitig aber so einen politischen, gesellschaftspolitischen Anspruch haben. Also ein Beispiel, was man vielleicht nennen könnte, wäre die ARD-Podcast-Reihe Schwarz-Rot-Blut, die sich mit Blick auf die jüngere deutsche Geschichte einzelne Verbrechen anguckt und da fragt, inwiefern haben wir es hier eigentlich mit Fällen von rassistischer Gewalt zu tun, die bislang nicht als solche behandelt wurden. Also da hätte man ein Format, was sich eben selbst als True Crime bezeichnet, aber auch versucht, das in die einzelnen Verbrechen in größere auch politische Kontexte zu stellen. Also das ist durchaus möglich, diese beiden Dinge zu verbinden.
Herr Harms, also True Crime erlebt ja seit etwa 10 Jahren schon einen deutlichen Boom. Also sehr viele Formate und nicht alle sind natürlich auch gut gemacht, aber also die Tendenz dazu, dass man mehr unterhalten werden will, ne, dass es Spannungselemente gibt, Cliffhanger, alles, was man so im Krimi, ja, sonntagsabends im Tatort und so weiter gewöhnt ist und das dann eben auch auf echte Fälle ausgeweitet ist, dieser Trend, der sagt ja auch was über uns, also als Rezipienten, ne, aus. Mhm. Was wäre das zum Beispiel auch in diesem Fall? Also sind wir nicht mehr, haben wir nicht mehr genug Geduld, um uns einfach eine klassische Dokumentation anzuschauen?
Ah, das finde ich schwierig zu sagen, denn also dieses Label True Crime ist, wie gesagt, ein sehr unscharfes, das für alle möglichen Phänomene eigentlich zurzeit benutzt wird, für die verschiedensten Medienformen, das haben Sie auch schon gesagt, aber auch für inhaltlich ganz unterschiedliche Ausrichtungen, also für investigative Recherchen, für Fälle, die eher, sag ich mal, als Gruselgeschichte aufgearbeitet werden, für eine Aufklärung der Öffentlichkeit, aber auch für Wissenschaftsjournalismus über zum Beispiel forensische Verfahren oder eben wie hier auch für historische Stoffe. Und ich glaube, man kann jetzt schwer eine Begründung für alle diese Formen finden. Mhm. Genau, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es natürlich, dass diese Formate natürlich immer auch Anleihen nehmen bei fiktionalen Erzählformen. Also Sie haben den Krimi genannt, der dann natürlich immer irgendwie im Hintergrund steht.
Ja, genau. Und dann glauben Sie, dass in Zukunft noch mehr Themen, weil es eben sozusagen ja erfolgreich ist, dann auch so verhandelt werden? Und wäre das dann auch sinnvoll bei diesen historischen Stoffen?
Also ich glaube, dass True Crime auf keinen Fall so schnell verschwinden wird in der Zukunft. Und wir das ja schon in den letzten Jahren beobachten, wie immer mehr Stoffe über dieses Vehikel erzählt werden. Und ich glaube, so wird es durchaus weitergehen. Was man allerdings auch beobachten kann, ist, ich würde mal sagen, seit mindestens 2 Jahren ist eine starke Kritik an True-Crime-Formaten. Und da wird es sicher einen Aushandlungsprozess geben, welche Geschichten wollen wir eigentlich erzählen, welche Formen von Verbrechen wollen wir in diesem Format behandeln und auch was sind da die ethischen Maßstäbe auch die ethischen Herausforderungen, die True-Crime in besonderem Maße stellt.
Über die Möglichkeiten und auch möglichen Grenzen des Formats True Crime haben wir anhand der Serie Schlomo, der Goldschmied und der Nazi gesprochen. Alle 3 Folgen sind in der ARD Mediathek abrufbar und das war Kulturwissenschaftler und True Crime Experte Jan Harms. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Ben Ebeling.
Deutschland und Chile wollen mit einer Gedenkstätte gemeinsam an die Opfer der früheren Sektensiedlung Colonia Dignidad erinnern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und der chilenische Präsident Gabriel Boric bei ihrem Treffen in Santiago de Chile. Effi Seibert.
Scholz sagte, er wünsche sich, dass dies ein Ort der Erinnerung sein sollte. Chiles Präsident Gabriel Boric sagte, er schätze ausdrücklich die Bereitschaft Deutschlands, zur Wahrheitssuche beizutragen. Die Colonia Dignidad war eine deutsche Enklave in Chile, die während des Pinochet-Regimes als geheimes Internierungslager diente. Colonia-Gründer Paul Schäfer setzte mehr als 300 Menschen Zwangsarbeit, psychischer Manipulation und sexuellem Missbrauch aus. Viele Anhänger waren ihm aus Deutschland nach Chile gefolgt.
Zeitschriftenverlage fordern von der Deutschen Post eine verlässlichere Zustellung ihrer Magazine. Mehr als 90% der Abo-Auflage seien auf die Post angewiesen, sagte der Bundesgeschäftsführer des Medienverbands der Freien Presse Scherzer der Nachrichtenagentur dpa. Die Deutsche Post dürfe sich ihrer Verantwortung nicht entziehen, gerade weil sie wegen mangelnden Wettbewerbs quasi eine Monopolposition habe. Die Qualität in der Zustellung sei immer wieder ein großes Problem. Scherzer betonte außerdem, dass man weiterhin alle Werktage als Zustelltage brauche. Beim Sundance Film Festival im US-Bundesstaat Utah hat 1001 den Preis der Grand Jury in der Kategorie Drama gewonnen. Es handelt sich um das Spielfilmdebüt der afroamerikanischen Regisseurin und Drehbuchautorin A.V. Rockwell. Sie erzählt die Geschichte einer verarmten Frau, die ihren Sohn aus einer Pflegefamilie entführt, um mit ihm ein neues Leben aufzubauen. Der Film Going to Mars – The Nikki Giovanni Project wurde mit dem Hauptpreis in der Kategorie US-Dokumentarfilm ausgezeichnet. Claudia Sarre.
Publikumspreise gingen unter anderem an Mariam Keshavats Immigrantenkomödie The Persian Version und den Dokumentarfilm 20 Tage in Mariupol über den brutalen Angriff der Russen auf ukrainische Zivilisten. Dass gleich zwei wichtige Grand Jury Auszeichnungen an People of Color gehen, erstaunt wenig. Sundance ist ein Independent Film Festival und steht für Diversität und Off-Hollywood-Produktionen. Die dominierenden Filmthemen in diesem Jahr waren Gender-Identität, die Bedrohung von Demokratie und Frauenrechte.
Die US-Schauspielerin Annie Wershing ist tot. Sie erlag im Alter von 45 Jahren in Los Angeles einer Krebserkrankung, wie der US-Sender CNN unter Berufung auf ihren Ehemann berichtet. Wershing wurde vor allem mit Auftritten in Fernsehserien bekannt. Neben Star Trek Enterprise, später auch Star Trek Picard, war sie in Bosch und General Hospital zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Walker in der Serie 24.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Machen wir weiter mit dem Manga Der lachende Vampir von Suihiro Maruo. Gerade ist der zweite Teil bei Reprodukt erschienen. Übrigens 20 Jahre, nachdem der erste Teil am deutschen Markt jedenfalls keinen Erfolg hatte. Das ist also ein Wagnis. Aber eventuell ist ja das Publikum mittlerweile reif für diesen surrealen Hardcore-Horror made in Japan. Einer, der das gut einschätzen kann, das ist Comic-Experte und Buchautor Alexander Braun. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Oppel.
Der lachende Vampir, also das beginnt im atombombenzerstörten Nagasaki. Also düsterer kann man ja eigentlich kaum beginnen. Worum geht's dann?
Ja, das ist sehr aufregend, zumal der Autor ja auch in Nagasaki geboren wurde, 1956. Wir müssen also davon ausgehen, dass seine Sozialisation auch sehr stark unter diesem Trauma stattgefunden hat, wie ja überhaupt die gesamte japanische Gesellschaft dieses Trauma noch nicht wirklich bewältigt hat und in so einem Zwiespalt hängen geblieben ist, gleichzeitig Täter gewesen zu sein im Zweiten Weltkrieg und dann aber diese Jahrhundertkatastrophe erlebt zu haben. Und aus diesem Chaos gibt es einen Geist, der entsteht, eine Wiedergängerin, eine alte Frau, die gehängt wird und dann also wieder aufersteht. Und die infiziert einen Jungen, den sie als Gefährten auserwählt und der zu einem Vampir wird. Also eigentlich sind die Grundbestandteile der Geschichte die einer klassischen Vampirgeschichte.
Wie lässt sich jetzt diese Story deuten? Also auch mit dem, was dann noch passiert? Ist das dann auch mit der Geschichte Japans verbunden oder mit diesem gesellschaftlichen Trauma, was Sie eben angesprochen haben?
Ja, Maruo ist ja sehr legendär in Japan für extrem düstere und auch gewalttätige Horrorgeschichten. Von daher ist es dem Verlag Reprodukt in Berlin sehr hoch anzurechnen, dass sie nochmal versuchen, dieses Werk für den deutschen Markt zu erschließen, weil wir haben ja ein enorm starkes Manga-Segment. Die Umsatzzahlen schießen jedes Jahr neu in die Höhe. Aber das vermittelt uns ja nur ein sehr unkomplettes Bild von dem, was in Japan Mangas sind, also die japanische Form der Comics, weil wir natürlich vornehmlich diese Genre-Themen bei uns haben, also Roboter, Science-Fiction, Romance, Thriller, alles mögliche, Horror auch. Aber diese Art von surrealem Horror, der richtet sich eher an ein erwachsenes Publikum, also an ein klassisches, in Deutschland Graphic-Novel-Publikum, was Feuilletons liest. Und die machen eigentlich in der Regel eher einen Bogen um den Manga, weil er eben so stark mit diesen eher jugendlichen Themen besetzt wird. Und dass es in Japan diese Erwachsenen-Manga gibt, schon seit den 60er Jahren, und dass der Reprodukt-Verlag sich auf die Fahnen geschrieben hat, dieses weiße Feld mal zu füllen und außergewöhnliche Autoren wie Tsuga auch oder jetzt Maruo zu erschließen, ist toll, weil wir lesen als Feuilleton Leserschaft natürlich das immer mit zwei Augen. Man kann das als Horrorgeschichte lesen, man kann das aber auch als Parabel lesen über eine Gesellschaft, die gestört ist, wo es um sozialen Verfall und gesellschaftlichen Niedergang geht.
Das kann man auf jeden Fall, denke ich, in den Bildern sehen. Die sind wirklich verstörend und düster. Vielleicht, damit die Zuhörer ein Bild nochmal bekommen, was sind die Vorbilder für diese Mangas von Maruo? Also worauf bezieht er sich da in diesem Werk und wie kann man diese Bilder beschreiben?
Ja, Maruo hat drei große Referenzgrößen. Zum einen ist es wirklich der klassische japanische Holzschnitt, also diese Ukiyo-Es. Die haben auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Untergattung, die Musane. Das sind verstörende Szenen von starker Gewalttätigkeit. die damals tatsächlich so ein Thrill-Bedürfnis des japanischen Publikums befriedigten. Also auch das klassische japanische Theater hatte ein ganz starkes Segment von Horrorgeschichten, Rachegeistergeschichten. Und diese Holzschnitte haben halt diese schöne Ambivalenz, dass sie handwerklich unglaublich gut gefertigt sind und dann aber diese sehr expliziten Themen haben. Und so verfährt Maruo auch als Comic-Künstler. Er zeichnet unglaublich akkurat und präzise. Die Bilder sind angereichert mit Ornamenten und Arabesken. Hm. Und er hat gleichzeitig diese Themen. Also man kann ihm nicht vorwerfen, ein schlechter Künstler zu sein, sondern er arbeitet sehr stark mit dieser Dialektik. Und das andere Genre, was ganz wichtig für ihn ist, ist das Ero-Guro-Genre. Das hatte in der Literatur Japans in den 20er und 30er Jahren eine große Bedeutung. Und das provozierte die bürgerliche Gesellschaft mit Tabubrüchen. Und diese Tabubrüche verliefen eben auch über Gewalt und Sexualität. Und da gibt es durchaus eine Parallelität zu der surrealistischen Bewegung in Europa oder den Dadaisten, dass man einfach dieser Oberflächlichkeit, dieser starren bourgeoisen Gesellschaft etwas entgegenhalten wollte, wenn wir da etwa an Louis Buñuels Kurzfilm Der andalusische Hund denken von 1929, wo also auch eine Rasierklinge durch ein menschliches Auge fährt. Hm. Das sind diese Art von Tabubrüchen, mit denen man die bürgerliche Gesellschaft provozieren und letztlich auch herausfordern wollte, sich zu verändern.
Und das wird wahrscheinlich selbst heute noch in gewisser Weise gelingen, zumindest bei bestimmten Leserschichten. Dem entnehme ich jetzt also empfehlenswert, ist Der lachende Vampir auf jeden Fall für erwachsene Manga-Freunde und nicht unbedingt für Einsteiger. Der zweite Teil ist jetzt bei Reprodukt erschienen, aber auch der erste Teil ist nochmal neu aufgelegt, kostet jeweils 24 Euro und ich danke herzlich Alexander Braun.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.
Ihnen auch. Wenn der Therapeut auf einmal sagt, was er denkt. Ganz knapp beschrieben, darum geht es in der neuen Serie Shrinking bei Apple TV Plus. Und warum wir da auf jeden Fall draufschauen wollen, die kreativen Köpfe dahinter sind Bill Lawrence und Brad Goldstein. Die beiden haben auch die sehr erfolgreiche Serie Ted Lasso geschrieben. Jetzt also Shrinking. Und Lara Kalbart hat die erste Staffel für uns gesehen. Lara, der Psychologe, gehört ja, spätestens seit Woody Allen eigentlich zum Repertoire, vor allem im US-Film. Welche Neurosen werden denn hier verhandelt in Shrinking?
Ja, es geht um den Psychotherapeuten Jimmy, gespielt von Jason Segel. Den kennt man ja aus How I Met Your Mother. Und der hat zusammen mit Harrison Ford, Paul und Gabby, Jessica Williams, eine Dreierpraxis. Und das Ding ist, dass er selber Therapie bräuchte, denn er muss den plötzlichen Unfalltod seiner Ehefrau, die bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, verarbeiten. Und das schafft er einfach nicht. Und er geht sich da sehr krass in Alkohol- und Drogenexzessen. Und sein Leben fällt so ein bisschen auseinander. Und das eskaliert direkt in der ersten Folge, weil er nämlich dann anfängt, mit den Patientinnen anders umzugehen, denn er beschreitet so ein bisschen diese professionelle Grenze und erzählt denen dann so seine persönliche Meinung und sagt, was sie zu tun haben, was ja eigentlich überhaupt nicht geht als Therapeut, und fängt dann auch an, abseits der Therapiestunden in den Leben seiner Patientinnen mitzumischen.
Grace, your husband is emotionally abusive. He's not working on it. He doesn't intend to. He's made you think it's all you deserve. It's not. Just fucking leave him.
It's not that easy.
It is that easy. Leave him or I'm done being your therapist.
Ja, ich würde sagen, der Ansatz ist vielleicht witzig gemeint, aber eigentlich hört es sich gar nicht so lustig an, sondern ganz schön ernst.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen ernster als zum Beispiel Ted Lasso, aber es hat auch viele heitere Momente. Also es ist auf jeden Fall auch eine Comedy dabei. Wir haben gerade Harrison Ford als so griesgrämiger, grummeliger Kollege, der sorgt ganz oft im Schlagabtausch mit Jimmy für heitere Momente. Jason Segel selber bringt so ein bisschen noch den Slapstick mit rein. Das kann man auch natürlich ein bisschen unangenehm finden, aber das ist Geschmackssache. Und seine Nachbarin Liz, gespielt von Krista Miller, die wir aus Scrubs kennen, die spielt wieder so eine sehr sarkastische, zynische Frau, die immer wieder auch so Dinge kommentiert aus Jimmys Leben. Also insgesamt ist es schon auch mit Comedy dabei. Aber ja, im Vergleich zu Ted Lasso, der ja von Anfang an ziemlich warmherzig war und mit vielen liebenswerten Figuren gehandelt hat, haben wir hier ein bisschen einen anderen Ansatz, weil es ein bisschen schwieriger ist, mit diesen Figuren sich zu verbinden. Die sind ein bisschen holziger, sperriger und treffen häufiger auch nicht so gute Entscheidungen.
Mhm. Gut, das wäre ja zunächst mal nicht problematisch. Also vielleicht entwickelt sich da auch mehr Tiefe. Also würdest du sagen, diese Mischung mit diesem, etwas anderen Ansatz funktioniert?
Ja und nein. Also Zum einen ist es schön, dass sich die Serie niemals über die Probleme und Herausforderungen ihrer Figuren oder das Unglück, das ihnen widerfährt, lustig macht. Also es ist nicht dieses, wir schmeißen eine Figur in eine schlechte Situation und lachen dann darüber, wie schlecht es da geht, sondern die Probleme werden ernst genommen. Andererseits ist es aber natürlich auch durch diese Sache ein bisschen schwerer, mit diesen Figuren warm zu werden. Und diese größte Stärke ist halt auch gleichzeitig die größte Schwäche, weil durch diese vielen komplexen Probleme, die da auftreten und die Figuren, die alle ihre verschiedenen Ebenen haben, findet die Serie nie so richtig einen Fokus. Es bleibt immer alles sehr oberflächlich, was dann wieder den wichtigen Themen nicht so ganz gerecht wird. Also es geht ja viel um das Herauskommen aus dem eigenen emotionalen Schildkrötenpanzer, Verletzlichkeit zeigen. Gerade bei den männlichen Figuren ist das was, was total wichtig ist, was ja immer noch so ein bisschen gesellschaftlich schwierig zu verhandeln ist. Und das wird weiterhin mit der ganzen Staffel so ein bisschen oberflächlich behandelt. Bis in die kleinste Nebenfigur haben sie alle irgendwie ein Problem. Und das kann natürlich dann nicht in einer 30-minütigen Folge alles abgehandelt werden. Da ist also noch Potenzial für die zweite Staffel.
Ja, hört sich so an. Vielleicht aber trotzdem nochmal die Nachfrage. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Figur des Therapeuten wird gerade unglaublich häufig verhandelt. Erfahren wir also hier wirklich etwas Neues, einen anderen Aspekt?
Ja, also im Vergleich zu vielen anderen Serien, die das auch machen in den letzten Jahren, zeigt sich hier schon nochmal ein bisschen diese andere Seite von, dass der Therapeut selber auch nicht immer weiß, wie es richtig ist und selber auch, obwohl er diesen professionellen Ansatz hat, nicht unbedingt immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und ja, dieser Ansatz, sich über die Grenzen der anderen hinwegzusetzen, ist natürlich auch schwierig und problematisch, weil das gerade dieses Trennungsverhältnis zwischen persönlich und professionell ist ja was, was Therapie eigentlich funktioniert.
Also er missbraucht eigentlich dann auch seine Stellung, ne?
Ja. So ein bisschen schon, gerade wenn er dann abseits der Therapiestunden auch anfängt, zum Beispiel einen der jungen Soldaten, der mit PTSD zurückkommt aus einem Afghanistan-Einsatz und der zieht dann bei ihm ins Poolhaus ein. Und das ist schwierig, aber das thematisiert die Serie natürlich auch. Und ich hoffe, das kommt in der zweiten Staffel noch ein bisschen stärker raus.
Vielen Dank. Shrinking bei Apple TV Plus. Unterhaltsam allemal, aber auch offensichtlich tiefer als manch andere Serie. Alles Wichtige dazu hat uns Lara Kalbert erzählt. Danke.
Gerne, danke.